unser Traum. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in allen seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leidenschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Sie schaut hin und nicht weg. Wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben, im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Wir haben Massive Movement so eine, probiert, die Szene aus Apostelgeschichte 2 wird übertragen auf unsere moderne Schweiz. Keine Angst, es ist keine Konkurrenz zu der Bibel. Aber es ist manchmal gut, wenn wir als Christen schon vielleicht gewisse Texte mehrmals gelesen haben, es mal auf eine andere Art und Weise zu hören und uns zu inspirieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so einen Text hört, liest, auf sich wirken. So, ich denke, da wäre ich auch gerne auch dabei gewesen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Die erste Gemeinde und Kirche in Jerusalem ist so eine attraktive, anziehende Kirche gewesen, die eine unglaubliche Sorgwirkung auf die ganze Stadt Jerusalem hatte. Und man kann sagen, diese Kirche, das waren wirklich City Winds gewesen. In einer Stelle lesen wir, dass nur an einem Tag um die 3000 Menschen sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Musst du dir das mal vorstellen? 3000 Menchen, das ist ungefähr ein Zehntel von Chur. An einem Tag sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Wow! Das war die City Winners. Das ist der Pürzkadum. Wow! Jeden Tag Kilo. Wow, ich bin dabei. Du auch? Ja. Ja, ich glaube, in dieser Kilo, da sehen wir so das Herz für Gott, wie das er sich gemeint, wirklich zu tief in seinem göttlichen Herzen denkt und wünscht. Das war sozusagen seine Model-Kirche. So, lass uns modeln, mach etwas anders. Das war seine Model-Church. Und das ist eins, ob ich denke, ja, wenn Kirche natürlich so wäre wie dann in der Apostelgeschichte 2, dann wäre ich natürlich auch ganz anders dabei. Oder ob ich es heute sage, heute, ich habe den gleichen Jesus, den gleichen Heiligen Geist wie damals. Und Gott packt und ergreift um mein Leben, dass mein Leben ein himmlischer Hauch darf sein von deiner Kraft und Gegenwart in meiner Kirche, da wo ich dabei bin. Mir persönlich geht es so, wenn ich so Verse lese, dann erstiegt in mir eine riesige Sehnsucht, sagen, oh, wow, ich werde das noch viel mehr erleben. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, hey, hier in Chur, ich bin so dankbar für alles, was Gott am Tun und Wirken ist. Gott, Jesus, ist auch da am Mitte drinnen. Und er wirkt an Menschen. Und ich bin so mit Freude erfüllt, dass heute ein wunderbares Ehepaar da ist. Und sie erzählen uns jetzt etwas von dem, was sie mit Gott in diesem Jahr am Durchlaufen und Erleben sind. Geben wir einen herzlichen Applaus unserem Viktor und Tamara. Ja, wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass wir da irgendwie auf der Bühne sind? Unvorstellbar, so geht es mir eigentlich im Leben. Könnt ihr euch ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo zusammen, ich bin der Viktor, der Melkov, ein bisschen kompliziert. Ursprünglich bin ich von Mazedonien, lebe seit 27 Jahren in der Schweiz, bin mit der Tamara seit 22 Jahren zusammen, also mit einem waschechten Steinbock. Wir haben zwei wunderschöne Kinder. Und ja, wir haben recht viel Höhen und Tiefen und ja, und heute sind wir da.
Hallo miteinander, ich bin Tamara Demelkov, Ledig Major, eben Steinbock. Ja, Viktor hat eigentlich schon fast alles gesagt, wir kommen aus Domadems und ja, erzählen euch da jetzt so ein bisschen unsere Geschichte.
Die hat ja in dem Sinne in der Kontext angefangen mit dem Musical. Du hast im Musical mitgemacht. Wie ist es dazu gekommen, dass du bei dem Musical mitgemacht hast?
Durch eine ganz gute Freundin von mir, Isabel, die auch im ICF ist. Sie hat mich schon mal angefragt, wo das Musical Out of Blue war. Und dort, ich singe sehr gerne, ja, einfach so im Chor, nicht allein natürlich. Und haben dann gefunden, ja, nein, zeitlich und so. Und wo sie mich dazu mal angefragt hat, wegen Musical Frieda, habe ich sofort ja gesagt, für mich ist das irgendwie wie also, ja, Push, ein Zeichen gekommen, so, das musst du jetzt machen, da musst du jetzt einmal einfach ja, dabei sein. Und haben es dann gemacht.
Was hast du gedacht, Viktor, was ihr das gemacht hat?
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass meine Frau eigentlich, wenn sie irgendwo zu so einer Freikirche geht oder so, dass sie sicherlich wird ein Teil davon sein, weil sie gottgläubig ist immer und ihren ja, so gute Leute tun ihr gut. Und ich habe schon angenommen, dass irgendwann dann sie wie zu der ICF gehört. Und ich habe ihr eigentlich alles Gute noch gewünscht. Wobei ich bin jetzt nicht so unbedingt so, ja, ich habe nicht so an Gott glaubt oder irgendwie. Also schon glaubt, aber nicht, ja. Hat so wie ein Christ hat es im Normalfall gemacht. Und ja, bei mir war es einfach das Krasse gewesen, was ich erlebt habe. Ich bin beim ersten Musical, das es war, in Zitzers, hat der Franco gesagt, Gott liebt mich.
Es war eine Theaterszene.
Ja, und jedes Mal, wenn ich das sage, werden bei mir genauso wie heute, ja. Recht starke Emotionen, weil das hat mich berührt. Eigentlich berühre ich nicht so sehr, aber ja. Ja, und ich habe eine Liebe gespürt. Ich habe etwas gespürt, das ich nicht einfach ignorieren konnte. Ich habe nicht können sagen, das gibt es nicht, sondern ich musste es irgendwie fühlen. Und ich habe das gefühlt. Und dann ja, sind mir wie die Augen aufgegangen, dass es doch etwas Größeres gibt, als das, was ich jeden Tag erlebt habe mit meinen Partys und mit meinen Ausgängen und bis weiß ich was. Nicht, dass ich es dann lassen habe. Ich habe es immer noch weitergemacht, aber doch noch gespürt, dass Gott auf meiner Seite ist. Wir haben mit dem Gottkurs angefangen und ja, wir möchten uns heute taufen. Und ja, habe ich schon vorher etwas gesagt, sorry.
Tamara, wie hast du den ganzen, vielleicht kann ich kurz sagen, es hat dich schon recht zusammengelegt an dem Musical, gell? Kann man schon so irgendwie...
Ja, ich kann es einfach nicht beschreiben, weil ich das auch mit meiner grossen Tochter gehabt. Weil wir haben immer so ein bisschen so lustig gemacht, wenn es so über Kirche oder so Sachen gegangen ist. Die haben auch zu ihr gesagt, ich kann nicht etwas ignorieren, wo mich trifft. Ja, ich kann nicht ignorieren, dass es geht, dass es Gott geht, dass er ja, zu mir gekommen ist.
Genau, das hat der Philipp mit dir gemacht. Tamara kann weiterfahren. Was du würdest zu dem ganzen Prozess sagen, aus deiner Wahrnehmung als Ehefrau, als eigenständige Person?
Ja, also es war definitiv so, dass sehr viel abgegangen ist nach dem Musical. Und ja, er auch eben durch das Ganze, was er erzählt hat, Ausgänge und ja, etc. Er etwas Grosses, wo ihn beschäftigt hat, wo ihm Sorgen gemacht hat, wo er nie losgelassen worden ist, hat mir alles offenbart, alles gesagt, was ihn ja, zutiefst berührt hat und was er durchgemacht hat. Und ich denke, das war das Musical wert, dass er, so schwierig es auch war, was dabei rausgekommen ist, aber er hätte die ganze Woche können sagen, was ihn nachher auch erlöst hat. Und ja.
Was hat es mit eurer Ehe gemacht?
Also für mich ist der schönste Schritt, wie gesagt, ich bin mit Gott schon lange unterwegs und für mich wäre immer auch schön gewesen, wenn er das, was ich auch schon Jahre empfinden und gespürt habe, dass das auch bei ihm einkehren würde. Und das ist durch das Musical passiert. Vor allem, dass er noch mit mir auch den Weg hierher gekommen ist, dass wir am Entdecke-Gott-Kurs teilgenommen haben. Küsse ein grosser Anteil von uns geworden ist. Von uns, ja, er hat uns sehr viel gegeben und auch die wunderbaren Menschen. Karin, Ramona, Isabel, Samuel. Wir haben so viel Positives erlebt. Wie Gott wirkt einfach. Und auch das Musical selber, es hat auch dort so wunderbare Leute gehabt, die einem immer wieder ermutigend haben und ja, einfach, ja, wunderbar.
Genau, du hast schon gesagt, ihr werdet euch heute Abend entscheiden, ihr werdet euch taufen. Das wird heissen, dass wenn die Celebration offiziell da fertig ist, geht sie erst recht richtig los. Also so 5 Minuten später werden sie dann, was sie schon gesehen haben, sich taufen und sie sind euch herzlich eingeladen, mit dabei zu sein, das mitzuerleben, die wollen, damit ihr das schon mal so gehört habt. Und dann werden wir mal eine kleine Fortsetzung oder eine grosse Fortsetzung machen von dem, was ihr schon mal erzählt habt. Herzlichen Dank für euch erzählen und ich freue mich schon mega auf den Moment hier im frischen, kalten Wasser.
Genau.
Ja, etwas, was wir bei ihnen merken, ist, sie sind von Gott ergriffen worden. Da ist etwas passiert. Und das ist für mich gerade zum ersten Punkt. Ich meine, wenn du die Kirche liest von Apostelgeschichte 2 in Jerusalem, meine, das ist Goldnuggets um Goldnuggets um Goldnuggets, was dort alles drin steht, aus Inspiration für unser Leben. Und ich habe einfach so 3 Punkte, die mich in meinem Herz berührt haben. Und ich glaube, sie sind wichtig auch für unser Leben. Das erste ist, sie kannst du den Restpunkt geben, den Restvers geben. Sie sind ergriffen war von Gottes Gegenwart. Es steht, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und das Wort ergriffen ist ein ergreifendes, starkes Wort. Und ich werde mal... Marcel, komm doch mal kurz führen zu dem Ergreifen. Ergreifen, genau. Was ist ergreifen? Du stehst mir da her, ganz und du weißt. Ergreifen, komm mal Marcel, komm mal. Ist das ergreifen? Nein. Marcel, gell? Ja. Ist das ergreifen? Auch nicht, haben wir das Mikrofon. Ist das ergreifen? So ungefähr, oder? Das ist ergreifen, so richtig. Ich hoffe, es ist blaue Möse nicht so geil von mir, gell? Gut. Ergreifen, das ist etwas... Aber ergriffens. Und von was sind sie ergriffen worden? Wir lesen in diesem Vers, sie sind ergriffen worden von einer tiefen, sogar noch tief, von einer tiefen Ehrfurcht. Das Wort Ehrfurcht musst du gut anschauen, das sind eigentlich 2 Wörter. Das Wort Ehr und Furcht. Es ist auch spannend, in meiner Zeit als Christ, ich habe jahrzehntelang bei dem Wort Ehrfurcht, habe ich vor allem den 2. Teil wahrgenommen, nämlich Furcht. Also von der Gewichtung her, 10% Ehr, okay, aber dann 90% Furcht, ja. Und es ist ein bisschen peinlich, aber der Roger Federer war für mich ein theologischer Augenöffner. Zu diesem Vers, zu dieser Bedeutung. Und zwar, ich muss den Roger bringen, solange er noch einer der Besten ist. Seine Jahre sind langsam vorbei. Dann. Irgendwann ist es so weit, aber solange wir ihn haben, haben wir ihn noch. Und ich habe folgende Szene gesehen, wo er auf einem Gelände ist. Und dann kommen so, es waren glaube ich zwei Frauen gewesen, und wo sie den Roger Federer gesehen, oder? Die waren ja hin und weg gewesen. Und etwas habe ich bei diesen zwei Frauen ganz stark empfunden, und zwar eine riesen Ehre. Das waren einfach nur so kreischende Teenager-Frauen, sondern wirklich, das waren Frauen, so, so ein bisschen gestandene Frauen. Aber ich habe ihnen eine unglaubliche Ehre gespürt zu dem Roger. Und aus dieser Ehre ist dann so langsam wie eine Ehrfurcht erstiegen. Also ich habe etwas Wunderbares gewesen, und dann waren sie wie einfach ehrfürchtig gewesen. Sie hatten eine richtige Furcht vor ihm. Ist nur ein Mensch, der Roger, okay. Aber das hat mir plötzlich etwas gezeigt, wie das etwas Wunderbares ist. Aus einer tiefen Ehre raus kommt nachher die Furcht. Und das ist etwas ganz anderes. Und wie viele Christen, ich hoffe, du machst es nicht wie ich, leben jahrzehntelang eigentlich vor allem mit dieser Furcht. Aber liebe Freunde, es braucht zuerst die Ehre. Das wow. Und dann daraus kommt die Furcht. Und ich denke, du, in der Schweiz fällt das Ehre eigentlich schwer. Wir sind eher, und Gott, er ist echt Gott gegenüber. Wir sind oft eher reserviert, zurückhaltend, kritisch. Aber wir sehen bei dieser ersten Kirche etwas ganz Prägnantes. Jeder, hast du den Vers nochmal gegeben? Jeder Mann oder jede Frau ist von einer tiefen Ehrfurcht von dem Gott ergriffen gewesen. Das heisst, jede Einzelne ist bei dem Gott gewesen. Hat sich von diesem Gott packen liebevoll. Das ist nicht nur so ein intellektuelles, frommes, christliches Jawohl Gott gewesen, sondern wah! Und jeder war ein Stauner von dem Gott im Himmel. Liebe Freunde, wenn so ein Roger Federer kann so viel auslösen kann, wenn der Roger ist so klein gegenüber dem grossen Gott. Und das haben sie persönlich erlebt. Und ich weiss, dieses Ergreifensein mit Gott, das kannst du nicht einfach ausfüllen wie eine Steuererklärung. Kannst du einfach auf Knopfdruck machen, oder? Und gleich ist es so entscheidend. Und ich wünsche dir und mir, wie auch immer, das Ergreifensein von dem Gott im Himmel. Weil das ist etwas, was die Kirche extrem nachher in Kraft freigesetzt hat. Und aus dieser Ehrfurcht heraus kommt nachher etwas Zweites, was die Kirche enorm geprägt hat und charakterisiert hat. Sie waren furchtlos. Hey, das war so ein richtig ein furchtloser, wilder Haufen gewesen. Aus dieser Ergriffenheit aus ist die Furchtlosigkeit gekommen. Und es war ja nicht so gewesen, dass einfach in dieser Kirche alles wunderbar glatt gelaufen ist und sie jetzt einfach so in einer Wohlfühlblase gewesen sind, sondern sehr schnell ist sehr heftiger Widerstand, und zwar wirklich Widerstand, ihnen entgegentreten. Ich möchte nur ein Müsterli da zeigen, mitgeben von ganz vielen, was es gab. Man rief die Apostel wieder herein, nachdem sie zu Jesus gestanden sind, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Also musst du mal die Atmosphäre, die Situation vorstellen. Da sind sie blutig gepeitscht worden und das war wirklich heftig schmerzhaft gewesen. Und dann bist du auspeitscht und du stehst vor dieser furchteinflößenden Atmosphäre von diesen Leuten, die dich so böse anschauen. Sagen, nicht normal. Und was haben sie gemacht, die Jünger? Wir lesen weiter im nächsten Vers. Daraufhin verließen die Apostel den Hohen Rat mit bedrückter Stimmung und entschieden sich, in Zukunft den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu meiden. Grüße 541. Das wäre vielleicht bei mir so, ja? Vielleicht zu mir passt, so ungefähr, oder? Also, ich wäre so ein bisschen geduckt und ja, okay, also, ja, oh, wir rücken so. Aber es geht nicht um Apostelgeschichte 5, es geht nicht um Kurs 541, sondern Apostelgeschichte 541. Und jetzt steht etwas ganz anderes. Nämlich, die Apostel verließen ihrerseits den Hohen Rat voll Freude. Was hätten die jetzt irgendwie gehabt? Also, das ist unmöglich, oder? Und zwar, der Grund war, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namen Jesus Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel. Das ist einfach nicht zum Schweigen gebracht, oder? Die sind weiterhin einfach zu ihrem Jesus gestanden. Die haben sich nicht unterkriegen. Und mir ist das aufgefallen, wir haben vorher gelesen, sie sind ja gestanden vor dem Hohen Rat. Ich habe für mich so gedacht, ja, der Hohe Rat ist eigentlich ein lächerlicher Pseudorat gewesen, oder? So hoch war der eigentlich gar nicht. Es war eher ein niedriger Rat. Und das ist ja oft so. Wir haben oft so Begegnungen mit Leuten, die so hoch daherkommen, die furchteinflößend sind auf uns. Und warum haben sich die Jünger nicht gebückt vor dem Hohen Rat? Weil sie gewusst haben, unser Jesus ist höher als der sogenannte Pseudo-Möchte-Gern-Hohe Rat. Und das hat sie mutig gemacht und unerschrocken gemacht. Und ich weiß nicht, was heute dein Hoher Rat ist, der dich einschüchtert in deinem Glauben. So ein Pseudo-Hoher Rat. Und ich sage dir eins, hey, der Jesus, du glaubst nicht an einen Miniatur-Jesus, sondern dein Jesus ist grösser als alles. Wir haben in unserem letzten Pastoren-Movement-Treffen haben wir uns auch Gedanken gemacht zu diesem Thema. Und wir glauben wirklich, dass in der Schweiz das dran ist, dass wir Christen uns nicht mehr länger ducken. Wir haben so eine Duck-Mentalität, eine Einknick-Mentalität. Wir haben mal Folgendes zusammen formuliert als ISF-Pastoren. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und in diesem Kontext möchte ich dir sagen, knick nicht einfach ein. Ich möchte das wie ein Banner über deinem Leben erheben und sagen, fürchte dich nicht. Du glaubst nicht an einen Miniatur-Jesus, sondern dein Jesus ist höher. Wer immer der hohe Rat ist, der dich einschüchtern will. Und gell, die Unerschrockenheit hat nichts zu tun mit einer Grossmuligkeit. Ich finde das ganz wichtig. Sondern es hat etwas mit dem zu tun, dass du tief in dir eine wohltuende Ruhe hast, die in dir einfach verankert ist, die dir die Identität gibt, dass du dem Jesus kannst ruhen und stark sein. Das ist das inneres Rückgrat. Ich glaube, so ein Leben von der Furchtlosigkeit ist eine unglaubliche Lebensqualität. Es gibt so viel Ängste, die uns bewegen, die uns umhertreiben, oft unbewusst. Und das Gen von dieser Unerschrockenheit kommt direkt vom Heiligen Geist. Bei Pfingsten lesen wir das, dass er sich auf sie gesetzt hat. Und das war das, was ihn so unerschrocken, mutig gemacht hat. Und ich wünsche dir, dass die Unerschrockenheit in deinem Leben. Also sie waren ergriffen. Aus dieser Ergriffenheit heraus, sie waren unerschrocken. Und jetzt kommt das Dritte noch. Sie sind gegangen, sie sind gelaufen fürs Maximum. Und das Maximum ist einfach so aus innen rausgesprudelt. Ich möchte einfach so drei Beispiele geben, wie sich das ausgewirkt hat. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Nicht ein bisschen, sondern nicht unverbindlich, sondern hielten fest zusammen. Das Zweite. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen. Das Dritte. Mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also das ergriffen sie zu ganz praktischen Auswirkungen geführt in ihrem Alltag. Und schau, wenn du von etwas ergriffen bist, dann schaust du nicht mehr nach links und rechts. Du lässt dich nicht mehr ablenken, weil du hast etwas Grösseres im Fokus. Und du kannst deinen Lauf gehen. Ein modernes Wort, das man heute oft gehört, das ist das Wort Entschleunigung. Wir brauchen mehr Entschleunigung. Ich habe schon mal in der Predigt etwas über das gesagt. Ich möchte noch mal etwas dazu sagen. weil ich so zentral wichtig finde. Schau, ich glaube, wir brauchen nicht in erster Linie Entschleunigung, sondern wir brauchen Fokussierung. Verstehen wir hier nicht letzt? Natürlich, ich weiss auch, wir leben in einer intensiven, schnelllebigen, hektischen Zeit. Und dann natürlich Entschleunigung ganz klar auch seinen Platz. Aber es ist auch gut, wenn wir ein bisschen tiefer gehen. Und uns mal die Frage stellen, ja, warum machen wir eigentlich denn immer so viel? Klar, es gibt gewisse Berufe, es gibt gewisse Lebenssituationen, da bist du wirklich einfach nur, das geht's. Aber es ist nicht bei allen so. Warum machen wir oft so viel nach links und rechts? Sagen wir jemanden, weißt, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viel Angebot. Und ich sage, Möglichkeiten und Angebot sind dann gross und greifen nach mir, wenn ich keinen klaren Fokus habe. Aber wenn ich einen klaren Fokus habe, muss ich meine Kräfte nicht links und rechts irgendwo einfach verschleudern. Wir sehen bei den ersten Kirchen, sie haben einen klaren Fokus gehabt. Sie sind von Gott ergriffen worden und dadurch haben sie gewusst, wem und was sie verpflichtet sind. Von tiefstem Herzen. Und das hat dann abgestrahlt, ausgestrahlt aus ihrem ganzen Leben heraus. Das hat sich ausgewirkt auf ihre Agenda, auf ihre Ressourcen, auf ihre Finanzen. Verstehst du bei den Finanzen? Die haben gesagt, ja, jetzt gebe ich da einfach mal ein Zehnernötchen. Sondern ihr ganzer Lebensfokus hat sich auch in den Finanzen ausgewirkt. Zum Beispiel, wir haben es vorhin gelesen, unglaublich. Die haben ganze Landstücke verkauft und haben den ganzen Betrag in die Kirche gegeben. Den ganzen. Ich meine, auf die Idee musst du zuerst kommen. Oder noch besser, das Herz musst du zuerst haben. Ich persönlich habe vielleicht, wenn ich Land verkaufte, okay, ich habe keine Quadratmeter, von dem her ist das bei mir kein Thema. Ich hätte vielleicht einen Zettel gegeben. Ist ja etwas, was ich finde, oder Zettel. Wenn ich das Neue Testament, ich finde immer, der Zettel ist eine gute Richtlinie. Aber wenn ich das Neue Testament lese, dann sehe ich die Leute eigentlich viel mehr gegeben. Es ist das Reich Gottes, es ist einfach ihr Lebensfokus gewesen. Die sind gegangen, einfach ganzheitlich fürs Maximum. Okay, ich habe jetzt kein Landstück gehabt, immer noch keins. Aber ich weiß zum Beispiel, als ich mit 16 mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, ich habe dann meine Lehre angefangen und ich weiß noch so gut, als ich meinen ersten Stiftenlohn empfangen habe. Wow, das Gefühl von satten, fetten 350 Franken. Und ich weiß noch so gut, wenn ich das erste Mal den Zehnt einfach in meine Kirche gegeben habe. Und das ist wie ein Punkt, den ich immer gemacht habe in meinem Leben. Immer, dass ich mindestens einfach gesagt habe, 10% gebe ich einfach ins Reich Gottes. Das war mich gar keine Frage. Und es ist ja eh ein Witz, die Aussage, ich gebe von meinem Lohn. Weil wer lässt mich in diesem wunderbaren Schweizerländli leben? Es ist Gott. Wer gibt mir Gesundheit, dass ich einen Arbeitsplatz haben kann? Gott, ist immer eine gute Antwort, Gott, gell, Kirche? Wem gehört mein Leben? Wem bin ich verpflichtet? Jesus. Gott oder Jesus? Wem gehört mein Geld? Mir selber natürlich. Es ist schon Gott, natürlich, aber beim Geld hört es auf, oder? Und liebe Freunde, das Geld, das ist so ehrlich. Es offenbart einfach unser Herz. Ganz einfach. Ich sehe es anders. Ich sehe es so. Gott gibt mir 100%. Und ich darf ihm 10% zurückgeben. Schau ein Ansatz. Sie sind gegangen von Herzen fürs Maximum. Ich bin ungefähr vor einem Jahr in der Heart of God Church in Singapur. Das hat mich dort zusammengelegt in dieser Kirche. Also zusammengelegt, ich bin nicht rumgeschnackt, aber einfach, es hat mich mega berührt. Als ich in dieser Kirche war, und ich all diese Leute gesehen und erlebt habe. Und ich hatte, es war eine Studentenkirche, Also ganz emsige, fleissige Asiaten, Geschäftsleute, Studenten. Und ich hatte mit dem geredet und so. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, Markus, ich bin in die Kirche reingekommen und ich bin nie mehr rausgegangen. Hier habe ich mein Zuhause gefunden. Und sie hat nicht irgendwie einen verwahrlosten, Obdachlosen irgendjemanden gefunden, sondern eine gestandene, junge Person. Ich habe die Kirche angeschaut, die Menschen gesagt, und habe mir gedacht, wie handeln die das alles? Wie machen die das? Wie machen die das zum Beispiel mit der Freizeit, mit den Hobbys? Ich bin zu ihm hergegangen und gesagt, do you have a hobby? Er sagt, Hobby? An dem Tag, als ich mich für Jesus entschieden habe, und ich da Jesus kennengelernt habe, und ich die Leute in dieser Kirche kennengelernt habe, habe ich kein Hobby mehr gebraucht. Ich habe alles gehabt mit dem Jesus in dieser Kirche. Wow. Und dann sagt er, schau, meine erste Kirche, das ist meine Schulklasse im Alltag, und meine zweite Kirche, das ist da. Wow. Ich habe mit einem anderen geredet, gefragt, do you have hobby? Und dann sagt sie mir, oh ja, mein Hobby, das sind Computer, das ist Multimedia und all das Zeug. Und ich habe das alles super perfekt, gerade hier in der Kirche leben. Hier kann ich meine Leidenschaft von meinem Hobby gerade direkt ausleben. Und weißt du, auch meine Kollegen von der Schule, die kann ich auch gerade mit hernehmen, weil die müssen gar nicht irgendwo in den Ausgang gehen. Weil sie gemerkt haben, hier in der Kirche ist eh die beste Stimmung. Ich habe mir gedacht, wow, ich bin in Apostelgeschichte 2 angekommen. Sie waren ergriffen von Gott. Sie waren furchtlos. Das war ein wilder Haufen. Und sie haben einfach das Maximum gegeben. Das ist einfach so rausgeflossen. Ich werde heute etwas sagen, ich habe das noch nie gesagt, außer heute Morgen habe ich es zum ersten Mal gesagt. Ich glaube, dass Gott, dass heute Abend ist für gewisse Leute, wo Gott dein Leben will, dramatisch verändern. Dramatisch verändern. Du bist so ein Kopfnicker gewesen, ein bisschen glauben. Und mal die Predigt, mal den Gedanken da, mal können wir mal darüber Gedanken machen und ja. So, vielleicht in 2 Jahren mal so einen halben Schritt machen und ein bisschen mehr zu dem Gott her und so. Und Gott sagt, stopp. Ich will dein Leben wirklich dramatisch verändern. Weil ich Gott bin. Weil ich dein Leben will ergreifen. Und ich bin so betend vor Gott gewesen. Ich gesagt, was soll ich mit dem machen? Was sollen die Leute mit dem machen? Und ich habe so ein Bild gehabt von einem Sandkasten. Wie es Leute gibt, für sie ist die Kirche vielleicht auch daher gekommen wie ein Sandkasten. Du kommst daher und du siehst hier den ICF-Sandkasten. Und du siehst ein paar Figuren, die drin in diesem Sandkasten noch diese Sandkasten. Und du findest, ja, ist nicht schlecht. Und du steigst dann auch noch ein bisschen ein und du hast auch noch ein Haufen Sandeln. Du baust irgendein herziges Türmchen und hast Freude. Du denkst, mal, ist gut. Und heute Abend sagt Jesus zu dir, leg deine Sandkastenmentalität ab, weil es geht um meinen Heiligen Tempel. Es geht um meinen Heiligen Tempel. Und ich werde dir einen neuen Fokus geben für mein Reich. Hör auf Sandkasteln und lauf für meinen Tempel. Ich werde dich ergreifen, sagt Gott. Ich werde dich so etwas von furchtlos machen. Und ich werde, du wirst daraus einfach fürs Maximum laufen. Ich, dein Gott, werde es bewirken in deinem Leben. Was immer das heisst. Hey, lass uns zusammen zum Schluss so aufstehen. Und ich werde den Text einmal mit dir lesen. Wenn du willst, tu doch einfach deine Augen schließen und lass die Gedanken, die Worte, die Aussagen aus Apostelgeschichte 2 auf dich wirken und überleg dir, was sagt Gott zu dir jetzt in diesem Moment. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leidenschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Sie schaut hin und nicht weg. Wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Und wir sagen alle miteinander Amen.